Ich lese aus 1. Mose 37, die Verse 2 bis 13 und 23 bis 34. Und so geht seine Geschichte weiter. Jakobs Sohn Josef war inzwischen 17 Jahre alt. Seine Aufgabe war es, die Schaf- und Ziegenherden seines Vaters zu hüten, zusammen mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen Bilhas und Silpas. Hinter ihrem Rücken verleumdete er sie bei seinem Vater und verriet ihm alles, was sie trieben. Jakob liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihn noch im hohen Alter bekommen hatte. Darum ließ er für ihn ein besonders vornehmes und prächtiges Gewand anfertigen. Natürlich merkten Josefs Brüder, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb und redeten kein freundliches Wort mehr mit ihm. Eines Nachts hatte Josef einen Traum, den er gleich am nächsten Morgen seinen Brüdern erzählte. Das machte sie nur noch zorniger. »Hört mal, was ich geträumt habe«, rief er. »Wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Da richtete sich meine auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildeten einen Kreis darum und verbeugten sich tief vor meiner Garbe.« »Was, du willst also König werden und dich als Herrscher über uns aufspielen?« schrien seine Brüder. Sie hassten ihn nur noch mehr, weil er ihnen von diesem Traum berichtet hatte. Bald darauf hatte Josef wieder einen Traum und auch diesen erzählte er seinen Brüdern. »Ich sah, wie die Sonne, der Mond und 11 Sterne sich vor mir verbeugten«, beschrieb er. Diesmal erzählte er den Traum auch seinem Vater. »Was soll das?«, schimpfte der. »Bildest du dir etwa ein, dass wir alle, dein Vater, deine Mutter und deine Brüder, uns dir unterwerfen?« Josefs Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber seinem Vater ging der Traum nicht mehr aus dem Kopf. Eines Tages trieben Josefs Brüder die Viehherden ihres Vaters nach Sichem, um sie dort weiden zu lassen. Da sagte Jakob zu Josef, geh zu deinen Brüdern nach Sichem und erkundige dich, wie es ihnen und dem Vieh geht. Dann komm wieder und berichte mir. Gut, sagte Josef. Kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. Dann setzten sie sich, um zu essen. Auf einmal bemerkten sie eine Karawane mit ismaelitischen Händlern. Ihre Kamele waren beladen mit wertvollem Gewürzen und Harzsorten. Sie kamen von Gilead und waren unterwegs nach Ägypten. Da sagte Juda, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten und den Mord auch noch verheimlichen? Nichts. Los, wir verkaufen ihn an die Ismaeliter. Schließlich ist er immer noch unser Bruder. Die anderen stimmten zu. Und so holten sie Josef aus dem Brunnen und verkauften ihn für 20 Silberstücke an die ismaelitischen Händler, die ihn mit nach Ägypten nahmen. Ruben war nicht dabei gewesen. Als er nun zum Brunnen zurückkam und bemerkte, dass Josef verschwunden war, erschrak er und zerriss entsetzt seine Kleider. »Der Junge ist weg«, schrie er auf. »Wie kann ich jetzt noch meinem Vater in die Augen schauen?« Sie schlachteten einen Ziegenbock, wälzten Josefs Gewand in dem Blut und gingen damit zu ihrem Vater. »Das haben wir unterwegs gefunden«, sagten sie. »Kannst du es erkennen? Ist es Josefs Gewand oder nicht?« Jakob erkannte es sofort. »Das Gewand meines Sohnes«, rief er. »Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist tot.« Er zerriss seine Kleider, wickelte als Zeichen der Trauer ein grobes Tuch um seine Hüften und weinte viele Tage um Josef.
Einen wunderschönen guten Tag. Heute ist der heißeste Tag des Jahres und ist es nicht großartig, dass wir ihn zusammen verbringen dürfen? Das ist doch mal eine gute Sache. Wir starten heute eine neue Predigtreihe zum, Buch Josef, zur Geschichte Josefs aus dem Alten Testament. Text haben wir eben gelesen, bevor wir dazu kommen und uns an die Arbeit machen. Ganz schnell zwei Dinge. Nächste Woche ist Anmeldeschluss für unsere Seminare und Kurse. Das heißt, heute ist der perfekte Sonntag, um nachher in der Infotheke vorbeizukommen, Nägel mit Köpfen zu machen, sich einen Kurs rauszusuchen und sich anzumelden. Das war das Erste. Und zweitens, wir haben zwei neue Kunstwerke im Foyer hängen, speziell zur Thematik dieser Predigtreihe zum Leben Josefs. Die könnt ihr euch nachher in Ruhe anschauen. Unser Thema heute, wenn Gott dich scheinbar vergessen hat. Wenn Gott dich scheinbar vergessen hat. Damit sind wir bei einer ganz grundlegenden Frage, die sich Menschen aller Zeiten gestellt haben und die ihr euch vermutlich auch schon gestellt habt, wenn ihr manches Leid, manche Not in eurem Leben seht und euch fragt, wo ist Gott? Hat Gott mich vergessen? Ist er noch da? Wenn du hier bist und sagst, ich bin noch gar kein Christ, glaube ich, du kennst die Frage auch. Vielleicht denkst du manchmal, okay, nehmen wir mal theoretisch an, es gibt einen Gott. Und dann schaue ich mir die Welt an und schaue mir mein Leben an und stelle mir die Frage, hat er uns allein gelassen? Hat er die Dinge noch unter Kontrolle? Was ist hier los? Es gibt eine ganze Philosophie, eine Weltanschauung, den sogenannten Deismus, der sagt, Gott ist nur ein Uhrmacher, der die Welt konstruiert hat, ja, so wie ein Uhrmacher eine Uhr konstruiert und dann hat er sie aufgezogen und dann lässt er sie laufen. Ja, Gott hat diese Welt wie ein Uhrmacher seine Uhr dann sich selbst überlassen, läuft halt weiter und schauen wir mal, was bei rumkommt. Gott hat sich zurückgezogen, Gott hat die Welt vergessen. Die Frage ist, wo ist Gott im Leid? Eine der großen menschlichen Fragen und unser Text heute, 1. Mose 37, gibt uns eine Antwort auf diese Frage, aber nicht in Form eines Arguments, mit einem Argument nach dem anderen, nicht technisch, nicht philosophisch, sondern was wir bekommen ist eine Story, eine Geschichte. Wir kriegen die Geschichte Josefs präsentiert, heute den ersten Teil und wir lernen daraus drei Dinge. Erstens, wir lernen was über den zerbrochenen Zustand des Menschen. Wir lernen zweitens etwas über die verborgenen Ziele Gottes und drittens etwas über die tragfähige Antwort des Evangeliums. Drei Dinge. Der zerbrochene Zustand des Menschen, die verborgenen Ziele Gottes und die tragfähige Antwort des Evangeliums. Ihr habt die Predigtgliederung in eurem Programmheft, könnt es wie üblich nutzen, um mitzuschreiben oder auch euch Luft zu fächern. Das ist total okay. Geht beides. Ja? Der zerbrochene Zustand, die verborgenen Pläne und Ziele und die tragfähige Antwort des Evangeliums. Was wir in 1. Mose 37 sehr, sehr klar und deutlich sehen, ist eine Familie, die nicht mehr ganz in Ordnung ist. Ja? Ist nicht so perfekt, könnte man vorsichtig sagen. Ich würde sagen, das ist eine Familienkonstellation, das ist eine tickende Zeitbombe. Da ist die Zündschnur schon in Flammen und irgendwann geht das Ding hoch. Und es geht tatsächlich hoch. Und ein Grundproblem in dieser Familie ist, dass das Familienoberhaupt Jakob einen seiner Söhne, Josef, den zweitjüngsten, bevorzugt gegenüber allen anderen Brüdern. Er verhätschelt ihn, er behandelt ihn besonders, er gibt allen anderen das Gefühl, dass er Josef mehr liebt. Und das äußert sich unter anderem darin, dass er ihm ein besonders prächtiges, buntes Gewand schenkt. Ja, in Kinderbibeln ist es immer so wahnsinnig bunt dargestellt und so super stylisches Gewand und so. Wenn man genau hinschaut, ist das Besondere an dem Gewand gar nicht, dass das bunt war. Vielleicht war es bunt, ich weiß es nicht. Das Besondere an dieser Art von Gewand im alten Vorderen Orient war, dass es lange Ärmel hatte und unten lang war. Das heißt, ein Gewand, das nicht besonders geeignet war für Feldarbeit. Bedeutet, durch die Schenkung dieses Gewandes wird deutlich, Josef, der war nicht dafür ausersehen, bei der Hitze irgendwie das Vieh zu hüten oder auf dem Feld zu schaffen, sondern er war vielleicht eher so der Manager zu Hause, er war so der Bessergestellte, ja, und die Brüder, die durften schuften, aber er mit seinem Gewand gemütlich zu Hause das ein oder andere vielleicht gemacht. Josef wurde bevorzugt. Und manche von uns kennen die Geschichte von Jakob, Josefs Vater, in den Kapiteln vorher. Und wir merken, sündige Verhaltensweisen in einer Familie pflanzen sich fort. Geschichte wiederholt sich. Erinnert euch an Jakob, was ihm zugestoßen ist in seiner Familie. Sein Vater Isaak, wie hat er es gemacht? Er liebte Esau, den Bruder Jakobs, mehr. Bevorzugung. Und Rebekka, die Mutter Jakobs, liebte Jakob mehr als seinen Bruder Esau. Und auf einmal merken wir, eine Generation weiter, selbes Problem. Wir in unserer Arroganz und in unserer Hochnäsigkeit sagen, wir machen die Fehler und sünden unsere Eltern nicht nochmal, oder? Habe ich schon mehrmals so rausposaunt in meiner Karriere so. Hey, voll daneben die Eltern, so kannst du doch nicht erziehen, ja? Mach ich alles besser. Und wir merken, nein, Geschichte wiederholt sich öfter, als uns lieb ist. Natürlich, niemand zwingt uns, Dinge einfach zu wiederholen, aber oft genug pflanzen sich sündhafte Verhaltensweisen von Generation zu Generation fort, wenn wir nicht sehr aktiv dagegen angehen. Und das finden wir hier auch bei Jakob und seiner Familie. Die logische Folge dieser Bevorzugung ist natürlich, dass die Brüder neidisch werden. Ja, ist klar, das muss die Folge sein. Sie werden neidisch und diese Wurzel des Neides wächst sich aus zu blankem Hass. Dreimal im ganzen Kapitel das Wort Hass. Und sie hassten ihren Bruder Josef. Und sie hassten ihren Bruder Josef noch mehr. Und dann ein drittes Mal, und sie hassten Josef noch mehr. Das waren intensive Gefühle des Neides und des Hasses Josef gegenüber. Und was nicht unbedingt geholfen hat, waren die Träume, die Josef hatte. Ja, hat nicht unbedingt dazu beigetragen, dass er auf der Beliebtheitsskala bei seinen Brüdern besonders geklettert ist. Ja, und jetzt gibt es ja Träume im Alten Testament relativ häufig. Meistens braucht man besondere Gaben, um diese Träume zu dechiffrieren, um zu verstehen, was es mit diesen Träumen, die Gott schenkt, auf sich hat. Bei Josef, relativ einfach, braucht man kein Diplom in Traumdeutung, ja, kein irgendwie Bachelor of Dream Studies oder irgendwas, sondern jeder Dödel versteht, was mit diesem Traum gemeint ist. Er war so krass, dieser Traum. Ja, alle verneigen sich vor Josef. Jeder hat verstanden, was da los war. Das war so krass, dass selbst Jakob, der normalerweise Josef sehr verhätschelt hat und gesagt hat, ah, Josef, du bist der Beste und so, an der Stelle sagt, Junge, du bist zu weit gegangen. Das geht nicht. Das ist crazy, was du hier sagst. Und er nimmt ihn sich zur Brust und wir lesen das in Vers 10. Er sagt, was soll das? Bildest du dir etwa ein, dass wir alle, dein Vater, deine Mutter und deine Brüder, uns dir unterwerfen, uns vor dir beugen? Im alten Vorderen Orient hat sich der Jüngere vor dem Älteren gebeugt und sich dem Älteren untergeordnet. Jetzt kommt der Zweitjüngste und sagt, wisst ihr was, hier habe ich geträumt. Werdet euch mir unterwerfen. Es kam nicht so gut an. Und mir scheint, dass in dieser Familienkonstellation Jakob ganz viel Sünde auf sich lädt, die Brüder in sündiger Weise reagieren, aber mir scheint auch deutlich zu sein, dass Josef nicht so ganz unschuldig war in der ganzen Situation. In Vers 2 lesen wir, dass er seine Brüder verleumdet hat beim Vater. Das heißt, er hat ihnen nicht nur von ihnen berichtet, wie manche Bibelübersetzungen sagen, sondern er hat Unwahres über die Brüder berichtet. Er hat sie verleumdet. Ja? Und dann bei diesen Träumen, ich meine, das ist ja gut und schön, Gott hat sie ihm geschickt, nur er so, hey Brüder, und so, bevor er aufs Feld geht, ich habe noch einen coolen Traum. Ja? Klasse, ihr habt euch alle vor mir gebeugt und so, wollte ich euch noch kurz erzählen, so als irgendwie kleine Andacht für den Tag oder so. Ja? Das ist arrogant, das ist überheblich. Josef hatte seinen sündigen Beitrag zu der Gesamtsituation. Und die Frage ist jetzt, was lernen wir aus dieser Familienkonstellation? Was lernen wir aus 1. Mose 37. Was ist die Moral von der Geschichte? Und ganz ehrlich, viele Ausleger sagen jetzt an der Stelle, die Anwendung dieses Textes ist speziell an Eltern gerichtet und lautet, als Eltern solltet ihr nicht so passiv sein wie Jakob, der offensichtlich alle möglichen schwierigen Problematiken einfach so hat laufen lassen in der Familie, ohne dass er mal gesagt hat, stopp. Also er war passiv. Und als Eltern sollte man lernen, dass es nicht so eine clevere Erziehungsmethode ist, wenn man ein Kind liebevoller behandelt als die anderen Geschwister. Ein Kind bevorzugt den anderen gegenüber. Ja? Ist das die Anwendung des Textes für Eltern? Wenn ihr Eltern seid und sagt, hey, das möchte ich mir mitnehmen, oder wenn ihr vorhabt, mal Kinder zu bekommen und sagt, hey, das möchte ich mir einprägen, ja, lerne ich. Aus dem Negativbeispiel von Jakob sollte man nicht machen, dann würde ich sagen, das ist gut. Nehmt es mit, ist eine gute, schöne Lektion. Ich glaube nur nicht, dass das die Hauptaussage dieses Textes ist. Denn das wäre blanker Moralismus. Macht es besser als Jakob und dann wird alles gut. Und das ist gerade nicht das, was dieser Text sagen will. Wir kommen da gleich noch drauf. Ich glaube, dass dieser Text was anderes sagen will. Dieser Text macht uns deutlich, mit was für einer Art von menschlichem Zerbruch wir es in dieser Welt zu tun haben. Ihr Lieben, was wir hier sehen, das ist die Familie Abrahams, Isaaks und Jakobs. Erinnert euch dran, was das für Kameraden waren. Das sind die Erzväter Israels. Das sind die Stammväter Israels. Das ist die erwählte Familie Gottes. Das ist die Familie, mit der Gott Heilsgeschichte schreiben wird. Und die Familie ist total kaputt. Die ist völlig am Ende. Und was lernen wir draus? Wir lernen draus, dass selbst die erwählteste, beste, geschichtsträchtigste Familie in dieser Welt in Zerbrochenheit lebt. Und die Bibel ist dankbarerweise sehr realistisch und nimmt nie ein Blatt vor den Mund und sagt, Leute, das ist die Situation. Das ist die Realität menschlicher Existenz. Und jetzt werdet ihr sagen, hey Philipp, pass auf, nicht übertreiben. Nicht übertreiben, nicht jede Familie ist so, das ist eine Ausnahmeerscheinung und so weiter. Und ich möchte euch eins sagen, gerade diese Woche, und das ist jetzt nicht konstruiert oder irgendwie ausgedacht, diese Woche war ich im Gespräch mit einem Ehepaar aus unserer Gemeinde, die ohne eigene Schuld hineingeraten sind in eine Familiensituation, wo ich euch ganz ehrlich sagen muss, bis auf den Mordversuch, genau dasselbe wie 1. Mose 37, kein Deut anders. Blanker Hass unter Geschwistern. Abstruse Dinge, die in der Familie vor sich gehen. Der eine tut dem anderen was an. Völlig abstrus. Das ist die Situation, in der wir leben. Und ich gebe gerne zu, dass es nicht immer so krass laufen muss wie in der Familie Jakobs. Aber ich glaube, wenn ihr ehrlich zu euch selber seid, und da ist mir egal, ob ihr sagt, ich bin Christ oder nicht Christ. Ich glaube, wenn wir auf unser Leben schauen, dann müssen wir wahrnehmen, wir alle bevorzugen bestimmte Leute, bestimmte Menschen. Vielleicht nicht in der Familie. Aber wir haben die Menschen, die wir bevorzugen. Warum? Weil das die Coolen sind, weil wir uns von ihnen irgendwas erhoffen, ja, weil das die Angesehenen sind und die bevorzugen wir und die anderen lassen wir links liegen. Und die Bibel nennt sowas Sünde. Und wenn es um Neid geht, wer von euch kann allen Ernstes von sich behaupten, dass er die Wurzel des Neides in seinem Herzen nicht kennt? Neid auf andere. Und dieser Neid wächst sich aus zu allen möglichen Gedanken und Worten und manchmal auch Taten. Vielleicht nicht so krass wie bei den Brüdern hier. Aber das Grundproblem schleppen wir alle mit uns mit, weil das die Zerbrochenheit der menschlichen Existenz ist, in der wir leben. Und die Frage ist, hat Gott uns vergessen in diesem zerbrochenen Zustand, in dem wir leben? Hat Gott uns vergessen? Und damit sind wir beim zweiten Punkt, nämlich den verborgenen Zielen Gottes. Seht ihr, wenn wir 1. Mose 37 lesen, dann ist die Versuchung groß, zu denken, okay, hier haben wir eine Familie, die ist völlig daneben, aber wir machen es besser. Wir machen es besser als Jakob, wir strengen uns an, wir erziehen unsere Kinder richtig, wir verhalten uns unseren Geschwistern und allen Menschen gegenüber völlig korrekt, wir sind liebevoll, wir sind barmherzig, wir sind nicht neidisch und dann macht Gott es gut. Das Problem ist, das ist definitiv nicht das, was der Text uns sagen will. Sondern was uns die Bibel hier zeigt, ist eine von Sünde zerrüttete Familie. Und mitten in der Zerbrochenheit dieser Familie kommt Gott an sein Ziel. Das gehört, mitten in der Zerbrochenheit dieser Familie kommt Gott zum Ziel. Man müsste sogar noch weitergehen und sagen, Gott nutzt das Böse und die Sünde und die Boshaftigkeit in dieser Familie. Und das Leid in dieser Familie, das Leid Josefs und das Leid Jakobs, um sein Ziel zu erreichen. Das Interessante ist, und es ist euch vielleicht aufgefallen beim Hören auf den Text, als die Doro ihn gelesen hat, Gott kommt im ganzen Kapitel nicht vor. Es gibt nicht so viele Kapitel in der Bibel, in denen Gott nicht vorkommt. Ja? Gottes Wort, erstaunlicherweise, kommt ganz oft Gott vor, in dem Kapitel nicht. Gott kommt nicht einmal vor und trotzdem wird deutlich, Gott ist der, der im Hintergrund die Strippen zieht, Gott ist der, der handelt. Obwohl es so zu sein scheint, als wäre er gar nicht da. Und viele von euch kennen das Ende der Geschichte von Josef. Ja, wir werden uns das in den nächsten Wochen detailliert anschauen, aber wir kennen das Ende. Wir wissen, Josef wird nach Ägypten verkauft. durch manche Irrungen und Wirrungen und manches Leid und manche Schwierigkeiten hindurch, wird er zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten und kann dann dafür sorgen, dass Vorkehrungen getroffen werden, sodass seine Familie am Ende eine hereinbrechende Hungersnot überlebt. Josef wird zum Retter seiner Familie. Und jetzt müssen wir uns eines klar machen. Josef wäre nicht zum Retter seiner Familie geworden, wenn nicht haargenau das passiert wäre, was 1. Mose 37 uns schildert. Okay? Nochmal rekapitulieren. Wären die Brüder nicht in ihrer Boshaftigkeit auf die Idee gekommen, Josef zu töten, wäre er nie in Ägypten gelandet und wäre nicht zum Retter seiner Familie geworden. Wäre Josef in diesem Brunnen, in dieser Grube, was auch immer es war, liegen geblieben, wie es eigentlich geplant war, und er wäre dort gestorben, hätte er logischerweise nicht hinterher in Erscheinung treten können, um irgendwas für seine Familie zu reißen. Wäre nicht, in Anführungsstrichen zufällig, diese Händlerkarawane vorbeigekommen, die Ägypten als Ziel hätte, wäre Josef nie genau in dem Land gelandet, das dann durch gute Planung in der Lage war, Getreide zu liefern, auch in der Hungersnot, auch für die Familie von Josef. Versteht ihr, wenn nicht genau das passiert, was 1. Mose 37 uns schildert, inmitten der Boshaftigkeit, inmitten der Sünde, inmitten dieser zerbrochenen, kaputten Familie, wenn nicht genau das passiert, gibt es keine Rettung. Gott orchestriert im Hintergrund selbst die verworrensten und bösesten und leidvollsten Situationen. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und das ist der erste Teilantwort auf die Frage, die wir am Anfang aufgeworfen haben. Menschliches Leid und Situationen, wo Gott uns vergessen zu haben scheint, das geht zusammen mit der Existenz Gottes, das geht zusammen mit dem liebevollen Plan Gottes. Gott hat einen liebevollen Plan, auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Leid und Gottes Plan gehen zusammen. Und im Rückblick erkennt Josef das und äußert das ein paar Kapitel später, 1. Mose 45, Vers 5. Da trifft er seine Brüder wieder und es passiert das, was er geträumt hat übrigens. Sie verbeugen sich vor ihm, demütigen sich vor ihm und er sagt, macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Und 1. Mose 50, Vers 20, ihr hattet Böses mit mir vor. Josef spricht es ganz direkt an. Er sagt die Wahrheit, ihr hattet Böses mit mir vor. Führt kein Weg dran vorbei. Aber Gott hat es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und genau so ist es geschehen. Es schien so, als käme Gott nicht vor. Es scheint so, als käme Gott in diesem Kapitel nicht vor. Es scheint so, als hätte Gott Josef vergessen. Und Josef wird in diesem Brunnen, in dieser Grube gelegen haben oder gesessen und wird sich die Frage gestellt haben, Gott, hast du mich vergessen? Wo bist du? Aber Gott handelt. Und Gott hat die Familie von Josef und hat Josef selbst nur scheinbar vergessen, nur scheinbar vergessen. An der Stelle möchte ich euch was bekennen. Ein böser, böser Gedanke in meinem Herzen, den ich mit mir rumtrage, seit ich verheiratet bin. Dieser Gedanke lautet, wie wäre es, wenn ich mal an einem Hochzeitstag meiner Frau weismache, dass ich ihn vergessen hätte? Böser Gedanke. Ja? Aber wäre das nicht mal interessant zu beobachten, es vor der Andrea so aussehen zu lassen, als hätte ich einen Hochzeitstag, so ganz normal, Schatz, ich gehe ins Büro, wir sehen uns und so. Heute Abend habe ich noch ein Meeting, nur dass du nicht denkst, komm vor 10 nicht nach Hause. So, ja. Und so tun wäre ein normaler Tag, ich habe ihn vergessen, so zu tun, als hätte ich ihn vergessen. Und dann am Abend groß, ne, lecker essen, teures Lokal oder irgendwas. Ja, also den Gedanken habe ich und weiß nicht, ob ich ihn irgendwann mal verwirklichen werde. Ich hoffe nicht. Der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen. Ja, aber was ich sagen will ist, Gott hat ganz andere Motive, wenn er sich mal verbirgt, da kommen wir gleich noch zu. Aber was ich sagen will ist, es gibt Situationen in unserem Leben, wo es so aussieht, als hätte Gott uns vergessen, uns in unserer besonderen Situation. Ja, so wie ich es mal so aussehen lassen könnte, als hätte ich diesen besonderen Tag vergessen. Es gibt Situationen, wo es uns so vorkommt, als hätte Gott uns alleine in unserer Situation zurückgelassen. Es gibt Situationen, wo wir das Gefühl haben, in der Gebrochenheit, in dem Zerbruch, in unserer eigenen Sünde, wir kommen nicht raus und Gott ist nicht da. Es gibt Krankheits-, es gibt Leidens-, es gibt Krisenzeiten und die Frage ist immer, hat Gott mich vergessen? Und hier müssen wir eine wichtige Sache lernen. Und das ist Folgendes. Die Verborgenheit Gottes gehört zu seinem Wesen dazu. Das muss einsickern in unser Herz. Das muss Teil werden unserer Theologie. Seht ihr, wenn sich Gott verbirgt, wenn wir seine Antworten nicht verstehen oder gar nicht hören und er schweigt und er nicht da ist, dann ist unser automatisches Denken sofort das, habe ich irgendwas falsch gemacht oder gibt es ihn vielleicht gar nicht. Aber beides ist falsch, weil wir verstehen müssen, in manchen Situationen ist die Verborgenheit Gottes normal. Es gehört zu seinem Wesen, es muss Teil unseres Denkens über Gott werden, dass wir wahrnehmen, es gibt Zeiten, wo Gott sich nicht zu erkennen gibt. Und auch da ist, die Bibel spricht es an, sie sagt es uns deutlich im Propheten Jesaja, Kapitel 45, Vers 15. Ja, Herr, du bist ein verborgener Gott, du Gott und Retter Israels. Gott ist in manchen Situationen ein verborgener Gott. Es ist Teil seines Wesens. Gott ist nicht nur der Gott, der sich offenbart, der redet, der uns nahe ist. Auch das ist er, Gott sei Dank, und oft genug. Aber Gott ist auch ein verborgener Gott. Aber dass Gott ein verborgener Gott ist, bedeutet nicht, dass er uns vergessen hat. Und das müssen wir jetzt immer mitdenken. Gott ist ein verborgener Gott, aber das bedeutet nicht automatisch, dass er uns vergessen hat. Ein paar Kapitel später, im selben Buch, im Alten Testament, Prophet Jesaja, Kapitel 49, Abvers 14, Jerusalem klagt, ach, der Herr hat mich im Stich gelassen, er hat mich vergessen. Das ist die Klage Josefs gewesen, vermutlich, das ist unsere Klage und es war wohl auch die Klage ganz Jerusalems. Der Herr hat mich vergessen. Und jetzt kommt die Antwort. Doch der Herr antwortet, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Was für ein schöner Vergleich. Aber wir, die wir Zeitung lesen und Nachrichten schauen, wir lesen diese Fragen und sagen, ja, aber doch, das gibt's. Für die von uns, die noch nicht überzeugt sind davon, wie zerbrochen diese Welt ist. Jesaja benutzt einen wahnsinnig schönen Vergleich. Und wir lesen ihn und sagen, ja, eigentlich, okay, das ist meistens schon so, aber selbst das ist nicht verallgemeinerbar. Es gibt genug Mütter und Väter, die entweder die Neugeborenen erst gar nicht zur Welt kommen lassen, was vielleicht die größte Sünde ist, die unser Volk zurzeit begeht. Oder sie lassen das Neugeborene irgendwo liegen, geben es irgendwie ab oder sonst was. So zerbrochen ist unsere Welt. Aber selbst darauf hat Gott eine Antwort und sagt, selbst wenn sie es vergessen würden, und wir sagen, ja, es gibt Mütter und Väter, die das vergessen, aber selbst wenn sie es vergessen, ich vergesse dich niemals, niemals. Unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben. Dein Name, deine ganze Persönlichkeit, deine Charakterstärken, deine Charakterschwächen, deine verborgensten Sünden, die niemand kennt, die Regungen deines Herzens, die abstrusesten deiner Gedanken. Ich kenne sie und ich liebe dich und ich vergesse dich niemals und meine Gnade gilt dir. James Packer hat es besser ausgedrückt, als ich das könnte. Ich lese euch ein paar Zeilen vor aus seinem berühmten Buch Gott erkennen. Er schreibt, ich stehe in den Linien seiner Handflächen und bin nie aus seinem Sinn verschwunden. Ich kenne ihn, weil er zuerst mich erkannt hat und fortfährt, mich zu kennen. Er kennt mich wie ein Freund, der mich liebt. Es gibt keinen Augenblick, in dem seine Augen nicht auf mir ruhen oder in dem seine Aufmerksamkeit von mir abgelenkt wäre. Und daher auch keine Sekunde, in der seine Sorge um mich schwanken würde. Gott ist manchmal ein verborgener Gott, aber Gott vergisst uns nicht. Und jetzt habt ihr vielleicht die Frage und sagt, woher weiß ich das? Woher weiß ich, dass das wahr ist? Wer sagt mir, dass das stimmt? Wer sagt mir, dass Gott mich nicht vergisst? Wer sagt mir, dass Gott mich wirklich liebt? Woher weiß ich das? Wenn ich in der Grube sitze, wenn ich mich so elend fühle wie Josef in der Situation, woher weiß ich das? Damit sind wir beim dritten Punkt, nämlich der tragfähigen Antwort des Evangeliums. Die Geschichte von Josef weist auf etwas viel, viel Größeres hin. Und wer mich kennt, der weiß, das ist jetzt der Punkt, wo ich total begeistert werde und total abgehe, weil die großen Linien vom Alten Testament ins Neue mit das Genialste sind, was man entdecken kann, wenn man regelmäßig die Bibel liest. Und ich freue mich auf zukünftige Entdeckungen. Das ist so, so großartig. Ungefähr 1800 Jahre nach Josef beschreibt uns das Neue Testament das Leben eines Mannes. Und von diesem Mann heißt es in Johannes 1, Vers 11, er kam in sein Eigentum, also sozusagen zu seinen Brüdern, und sie nahmen ihn nicht auf. Kommt euch bekannt vor. Und dieser Mann wurde verkauft für einen bestimmten Betrag an Silberstücken, wie Josef. Und dieser Mann wurde verraten von seinen engsten Freunden, wie Josef. Und diesem Mann hat man die Kleider vom Leib gerissen, wie Josef. Und dieser Mann hat dem Tod ins Auge gesehen, wie Josef. Und dieser Mann hat verzweifelt gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott, hast du mich vergessen? Und am allergenialsten, genauso wie Josef aus seiner Grube, aus seinem Loch wieder hervorkam, kam dieser Mann am dritten Tag aus seiner Grube, aus seinem Grab, wieder lebendig hervor. Seht ihr die Parallele? Das, was Josef erleidet und erduldet im Alten Testament, deutet hin auf Jesus. Josef wird übelst behandelt, er leidet unfreiwillig, Gott scheint ihn vergessen zu haben und durch all das hindurch macht Gott ihn zum Retter seiner Familie. Und Jesus wird verraten, verkauft, er leidet an der Trennung vom Vater, er stirbt, und das ist jetzt der Unterschied, er stirbt freiwillig und wird dadurch zum Retter der Welt. Und wir sehen, dass der Weg zu Heil, zu Rettung, zur Erlösung, der Weg zu dem, wonach wir uns am meisten sehnen, nach biblischem Prinzip durch Leid und durch Leiden hindurch geht. Was die Bibel uns lehrt, ist, es geht durch Leiden zur Herrlichkeit. Und wenn wir Jesus folgen wollen, dann gehen wir diesen Weg, durch Leiden zur Herrlichkeit. Wollt ihr Jesus folgen? Das ist der Weg. Das ist der Weg. Biblisch gesehen gibt es keinen anderen. Durch Leiden zur Herrlichkeit. Und wir sehen das bei Josef, und wir sehen es bei Jesus, und wir sehen es an vielen anderen Stellen. Das ist der biblische Weg in einer zerbrochenen Welt. Woher weiß ich, dass Gott mich nicht vergessen hat, wenn ich leide? Woher weiß ich, dass Gott mich liebt? Die Antwort liegt hier bei Jesus. Hier im Evangelium von Jesus, im Evangelium seiner Gnade, liegt der Beweis dafür, dass Gott mich nicht vergessen hat, weil er seinen Sohn gesandt hat. Gott hat Jesus Christus seinen Sohn gesandt für mich. Er ist freiwillig für mich ans Kreuz gegangen, hat sich freiwillig schlagen lassen, hat sich freiwillig für mich verspotten lassen, ist freiwillig für mich am Kreuz gestorben. Und damit zeigt mir Gott, dass er mich nicht vergessen hat. Und er zeigt mir damit für die Zukunft, dass er mich nie vergisst. Das ist die tragfähige Antwort des Evangeliums auf die Frage nach dem Leid. Und seht ihr, wenn es uns geht wie Josef und wir in der Grube sind und verzweifelt und uns fragen, Gott, hast du uns vergessen? Dann sehnen wir uns als Menschen so sehr nach Antworten. Es ist ganz normal, dass wir das tun. Wir wünschen uns, dass Gott uns unsere Situation erklärt und sagt, hey, weißt du was, so und so und so habe ich das alles geplant. Aber er tut es oft nicht, weil er auch der verborgene Gott ist. Und ein Ausleger hat gesagt, und ich glaube, dass er recht hat, der Grund dafür ist, dass wir meistens die Antwort, die Gott uns geben würde, gar nicht verstehen würden. Wir könnten es nicht erfassen, wir könnten es nicht einsortieren, wir hätten keine Kategorie, um das irgendwie zu sortieren. Genauso wenig wie ein zweijähriges Kind es versteht, wenn ich ihm versuche zu erklären, warum ein guter Schulabschluss wichtig ist. Es wird es einfach nicht verstehen können. Es wird es einfach nicht begreifen können. Und deshalb gibt Gott uns manchmal nicht die Antwort, nicht die Antworten, nach denen wir uns so sehr sehnen. Aber was du wissen musst, wenn du bildlich gesprochen in der Grube des Leidens sitzt, ist die Tatsache, dass Jesus schon da war. Jesus hat für dich gelitten und Jesus hat mit dir gelitten. Und das zeigt dir, dass er da ist, immer da ist und dass er dich nicht vergisst. Das ist die Antwort des Evangeliums, das ist die gute Nachricht der Gnade Gottes. Ausgangsfrage, hat Gott mich vergessen? Antwort, nein, weil er mit seinen verborgenen Plänen zum Ziel kommt in meinem und in deinem Leben. Hat Gott dich vergessen? Antwort, nein. Es mag manchmal so aussehen, als hätte er dich scheinbar vergessen. Aber er hat seinen Sohn für dich gesandt. Das ist die Wahrheit. Jesus, den ultimativen Josef. Den ultimativen Retter. Amen.